Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Mein Name ist Wolfgang Benz. Ich bin demnächst 84 Jahre alt, Historiker und habe an der Technischen Universität Berlin von 1990 bis 2011 das Zentrum für Antisemitismusforschung geleitet. Ich gelte allgemein als Spezialist für den Nationalsozialismus. Viele Moderatoren begrüßen mich mit der Bemerkung, ich habe mein Leben der Erforschung des Nationalsozialismus gewidmet. Stimmt so nicht. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Historiker, der auch allerlei andere Interessen hat. Dazu gehörte aber von ziemlich früh an die Geschichte des Exils, also der Vertreibung von Missliebigen, von Andersdenkenden, von Angehörigen religiöser, sozialer, ethnischer Minderheiten aus Deutschland. Das habe ich in langen Jahren als Vorsitzender der Gesellschaft für Exilforschung mit vielen Kollegen in freundschaftlicher Zusammenarbeit betrieben, wobei mich immer mehr das Exil der kleinen Leute, wie ich das genannt habe. Das war ein sehr wichtiges Buch in den, ich glaube, 1980er Jahren. Das war vielleicht auch das erste Buch, in dem das Exil nicht über Literaten, über prominente Musiker, über prominente Künstler definiert wurde, sondern mich haben die zusammengebrochenen Lebensentwürfe, die zerstörten Existenzen interessiert. Was wird aus dem Berliner Bankmanager in Los Angeles, ein Liftboy, nämlich was wird aus dem Rechtsanwalt in Köln, der als Jude aus Deutschland vertrieben wird, der sich in Sydney in Australien wiederfindet. Er hat die glänzende Idee, etwas dort völlig Unbekanntes zu machen. Er gründet einen Lesezirkel und fährt einmal die Woche seine Runde, um Zeitschriften auszuleihen und wieder einzusammeln. Insgesamt alles klägliche Existenzen, Sturz aus der bürgerlichen Mitte an den Rand der Gesellschaft. Und mich hat dann natürlich sehr interessiert der Vergleich, wie gehen wir heute mit Menschen, die zu uns kommen, die bei uns ein sicheres Exil vor Bürgerkrieg, vor politischer Verfolgung suchen. Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Spielt die Erinnerung daran, dass vielleicht 400.000 oder 500.000 Menschen, die aus Hitlerdeutschland vertrieben wurden, spielt das in der öffentlichen Erinnerung eine Rolle, wenn Menschen aus dem Iran, aus Afghanistan, aus Syrien an unsere Türe klopfen und um Hilfe, um Aufnahme bitten? Oder behandeln wir sie als Enemy Aliens, wie es die Australier zum Beispiel mit den deutschen Juden zunächst taten? So viel zur Einführung, woher ich komme, was mich interessiert als Historiker.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Benz. Und herzlich willkommen im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Es ist tatsächlich bereits 10 Jahre her, nämlich im Jahr 2015, dass ich Sie zuletzt als Gast in der Konrad-Adenauer-Stiftung begrüßen durfte. Damals haben wir mit Ihnen beim Mülheimer Nahostgespräch anlässlich 50 Jahre deutsch-israelischen Beziehungen über den Antisemitismus gesprochen. In diesen Tagen haben wir jetzt 60 Jahre deutsch-israelische Beziehungen gefeiert. Sie haben schon angedeutet, dass Jahrhunderttausende deutsche Juden aus der Nazi-Diktatur vertrieben wurden, ins Exil gehen mussten. Welche Rolle haben diese Mitbürger eigentlich gespielt nach der Gründung des Staates Israels, nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, dass es wieder zu lebendigen Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern kommen konnte?
diese ehemals deutschen Juden haben keine erkennbar deutliche oder wichtige Rolle gespielt. Ich sage keine erkennbare deutliche Rolle. Mir sind sie aufgefallen in einem besonders bewegenden Moment deutscher Geschichte, nämlich bei der Unterzeichnung des Luxemburger Abkommens 1952. Das war ein unglaublich emotionaler Moment. Konrad Adenauer als deutscher Kanzler war zur Unterschrift nach Luxemburg gereist. Und der israelische Delegationsführer hatte eine Ansprache vorbereitet. Adenauer hatte eine Ansprache vorbereitet am Vorabend der Begegnung in Wassenaar. Ging ein Kurier, ein hochrangiger Kurier, zwischen dem Hotelzimmer, in dem Konrad Adenauer wohnte, und dem des israelischen Delegationsführers hin und her, und man hat Formulierungen ausgetauscht, die in diesen offiziellen Übergabe- und Begrüßungsreden, es war ja, verwendet werden sollten, es war ja die absolute Sensation. Zum ersten Mal stehen Vertreter des neu gegründeten Staates Israel und der Bundesrepublik Deutschland, einem Nachfolgestaat des Dritten Reiches, gegenüber. Sie begegnen sich. Sie kommen am anderen Tag aufeinander zu. Ich weiß nicht, in welcher Sprache die Begrüßungsrede des Israeli vorbereitet war, ob auf Englisch oder auf Ivrit. Adenauers Rede war auf Deutsch vorbereitet, der schriftliche Wortlaut. Die beiden Herren gingen aufeinander zu. Sie holten ihre Redetexte nicht hervor. Der Israeli sprach in Deutsch. Es sei für ihn ein bewegender Moment. Er sei Deutscher gewesen, er habe in Heidelberg studiert, und Konrad Adenauer erwidert, es sei auch für ihn ein unglaublich bewegender Moment, und sie sprechen wie Bürger zweier Staaten in der gleichen Sprache miteinander. Das zeigt, dass also auch jenseits von Protokoll und jenseits aller staatsmännischer Vorbereitung die Emotion des ehemaligen Exilierten, die Emotion des deutschen Nachkriegsstaatsmannes auf gleicher Wellenlage in einem historischen Moment waren. Offiziell haben Emigranten aus Deutschland weder in Israel beim Aufbau des Staates eine bedeutende Rolle gespielt. Das konnten sie wegen der Herkunft nicht so ohne weiteres. Und sie haben auch in Deutschland keine Rolle gespielt. Emigranten, egal welcher Couleur, egal woher sie kamen, mit Ausnahme der kommunistischen Emigration aus Moskau, die in die sowjetische Besatzungszone zurückkehrte. Emigranten wurden mit Misstrauen betrachtet. Emigranten spielten bei den Beratungen des Grundgesetzes nur eine ganz marginale Rolle. Sie waren nicht willkommen und vor allem, man hat sie nicht gerufen.
Das ist ein wichtiger Punkt und ist auch schon der rote Teppich zu meiner nächsten Frage, weil Sie haben gesagt, 400.000 Menschen sind ins Exil gegangen, aber sehr wenige davon sind nur zurückgekehrt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, nach dem Ende des Holocaust und nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland als freiheitliche, demokratische Staatsordnung. Und wie können Sie sich das erklären, dass so wenige Menschen aus dieser sehr großen Gruppe von fast einer halben Million Exilierten wieder zurück in die alte Heimat gekehrt sind?
Die Exilierten hatten ja nun ihre Erfahrung mit Deutschland. Ich hätte große Probleme, in ein Land zurückzukehren, in dem ich möglicherweise nach Misshandlung im Konzentrationslager, nach Enteignung, nach Demütigung, danach, dass Verwandte von mir totgeschlagen, ermordet wurden wegen ihrer Herkunft oder Gesinnung. Ich hätte große Mühe, in dieses Land zurückzukehren. Die Zeit spielt eine Rolle. Man altert, hat sich mit Mühe eine neue Existenz aufgebaut, in eine fremde Sprache hineingefunden und jetzt wieder in ein Land, das man mit größtem Misstrauen sieht, zurückzukehren. Das ist kein einfacher Entschluss. Das ist die eine Seite. Die andere ist das grenzenlose Heimweh, dass viele, auch viele deutsche Juden gefühlt haben. Es gibt die schöne autobiografische Geschichte einer Dame aus Berlin, die in der Urbanstraße gelebt hat. Die sitzt dann nach dem Kriege in Israel, in Haifa. Sie kann 3 oder 4 Worte Hebräisch. Das eine lautet ans Meer. Das sagt sie dem Omnibusfahrer. Der bringt sie dann zur Endstation am Meer. Und dann sitzt sie dort und schaut nach Westen Richtung Berlin. Dort möchte sie sein. Das ist der Ort ihrer Sehnsucht. Aber das ist ihre ganz private Emotion. Niemand ruft sie. Rückkehrende Emigranten sind nicht vorgesehen im neuen westdeutschen Staat und sie sind im ostdeutschen Staat auch nur vorgesehen, wenn sie aus der richtigen Region kommen, also nicht aus dem Westen, sondern wenn sie ihre Emigrationszeit in Moskau verbracht haben, sonst sind sie unerwünscht, gelten zweifelsfall als gefährliche, als Infiltranten, denn die Deutschen sind so mit sich beschäftigt. Die Deutschen haben Selbstmitleid und sie denken nicht an die Vertriebenen, an die Verjagten, an die Misshandelten, an die Opfer Hitlers, sondern sie denken daran, was sie selbst erlitten haben. Bombenkrieg, Verlust der Heimat, Verlust des Hauses, Verlust der sozialen Stellung. Das erfährt ein Emigrant aus Israel, der für eine kurze Zeit wegen irgendwelcher bürokratischen Probleme nach Stuttgart zurückkehrt. Er begibt sich in das Haus, in dem er gewohnt hat. Die Nachbarin begrüßt ihn freudig und freundlich und sagt, es ist aber schön, wie geht's denn Ihrer Frau Mutter? Und ihr wart doch so nette und angenehme Nachbarn. Ihr habt es ja gut. Ihr seid rechtzeitig hier weggekommen. Wir hatten den Bombenkrieg, dann die schwere Lungenentzündung des Vaters, dann die Währungsreform. Uns ging es so schlecht. Ihr habt Glück gehabt, dass ihr rechtzeitig Deutschland verlassen konnten. Und dieses Selbstmitleid, das hat noch eine zweite Stufe, die kam dann nochmal 1-2 Jahrzehnte später, nämlich ihr Exilanten, was habt ihr uns geschadet? Was ist das für ein Verlust für unsere Kultur, dass ihr jetzt in Amerika dichtet, in Australien Opern schreibt? Und das ist ein Verlust für unsere Kultur. Also der Jammer des Selbstmitleids ließ einfach keinen Raum, nicht genügend Raum zum Trauern und zum herzlichen Willkommen an diejenigen, die man verjagt hatte.
Da haben Sie jetzt zwei wichtige Seiten schon dieser Thematik angesprochen. Was ich spannend finde, Sie haben ja auch zum Thema Flucht und Vertreibung gearbeitet und der Untertitel Ihres neuen Buches Exil heißt auch Geschichte einer Vertreibung. Die Bundesrepublik hat sich ja sehr, sehr stark bemüht, diese rund 14 Millionen Menschen, die aus dem Osten fliehen mussten und vertrieben wurden, zu integrieren. Da wurden auch Leute ein in Wohnungen gesetzt, die Menschen mussten alle zusammenrücken. Warum war in der großen Aufnahmesituation, wo man ganz, ganz viele Menschen aus dem Osten aufnehmen musste, also Millionen. Warum war das Thema der exilierten Migranten, die ja nur einen Bruchteil darstellten mit wenigen Hunderttausend oder wenigen Zehntausend vielleicht, die überhaupt bereit gewesen wären, zurückzukehren? Warum hat man sich dieser Gruppe im Kontext der Integrationsbemühungen überhaupt nicht angenommen? Warum waren die exiliert sozusagen nicht Teil der Menschen, die man wieder integrieren wollte?
Ob man die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge integrieren wollte, stand ja überhaupt nicht zur Debatte. Die mussten auf alliierten Befehl in der DDR genauso wie in der Bundesrepublik, die mussten integriert werden und das wurde überwacht und kontrolliert. Sie waren nicht beliebt, die Schlesier und die Sudetendeutschen. Da verfalle ich dann in die Rolle des Zeitzeugen und könnte davon Beispiele berichten. Aber das war Zwang. Das musste sein. Es gehört zu den Erfolgen, zu den Wundern, zu den unbedingt positiven Ereignissen der jüngeren deutschen Geschichte, dass die Flüchtlinge, die Heimatvertriebenen integriert worden sind. Aber es geschah nicht freiwillig. Der Blick auf die Vertriebenen aus Deutschland, auf die Exilierten, egal ob Juden, ob entschiedene Demokraten, war natürlich ganz anders. Man sah sie, ich habe das schon angedeutet mit dem Beispiel aus Stuttgart und dem Selbstmitleid, man sah die ja eher als Deserteure und als gefährlich. Und es gab einen Kanzlerkandidaten, der aus dem Exil zurückkam, Willy Brandt. Dem hat man nicht nur im Wahlkampf, sondern die Mehrheit der öffentlichen Meinung, der ist in der fremden Uniform zurückgekommen und will jetzt bei uns Kanzler werden. Das muss verhindert werden. Also man sah, ganz abgesehen davon, dass die alte Judenfeindschaft durch die Tragödie des Holocaust nicht relativiert. Man sah die Emigranten als Deserteure, als Feinde, als diejenigen, die in der Stunde der Not des Vaterlandes auf der falschen Seite gekämpft hatten. Das hat noch sehr lange gedauert, bis diese nationalistische Haltung überwunden war.
Sie haben es schon selbst angesprochen, dass Sie vor über 35 Jahren das Buch Das Exil der kleinen Leute, Alltagserfahrungen deutscher Juden in der Emigration herausgegeben haben mit über 30 Beispielen für gebrochene Lebensläufe. Was hat Sie seitdem so an dem Thema der sogenannten kleinen Leute fasziniert? Warum sind Sie nicht irgendwie so wie viele andere Forscher eher an Leuten wie Leon Feuchtwanger, Hannah Arendt, Thomas Mann interessiert?
Wahrscheinlich in der Abwehr, weil allgemein, wenn man vom Exil spricht, kommen die gebildeten Leute, die anderen haben noch nie was davon gehört, die Gebildeten kommen dann schnell drauf zu sprechen, dass es doch wunderbar gewesen sein muss, wie Thomas Mann und Leon Feuchtwanger unter Palmen, erst in Sanary-sur-Mer in Südfrankreich, dann in Pacific Palisades bei Los Angeles den Tee genommen haben und sich kluge Gedanken gemacht haben. Also das ist wohl auch dadurch entstanden, dass das Exil zunächst ein Thema der Literaturwissenschaft gewesen ist. Und das liegt ja auch nahe, denn der Rechtsanwalt aus Berlin, der dann seine Existenz als Klempner in Buenos Aires fristen muss, der schreibt möglicherweise keine Memoiren über seine Erfahrungen. Die anderen, die wirklich kleinen Leute, die vertrieben wurden, weil sie Juden sind, die nackte Haut gerettet haben, um ihre Existenz kämpfen, die reflektieren nicht darüber in gut geschriebener Prosa. Also hält man sich an Anna Segers, an Thomas Mann, an Leon Feuchtwanger und die das Exil zu ihrem Thema gemacht haben oder aber im Exil lebten und vom Exil aus prominent nach Deutschland ausstrahlten, wie Thomas Mann sogar während des Dritten Reiches, wie die anderen anschließend, wie die anderen danach. Also die Literaten sind nie aus dem öffentlichen Gedächtnis verschwunden. Die anderen sind nie bis ins öffentliche Gedächtnis vorgedrungen. Und so hat man dann allmählich immer stärker, wenn das Stichwort Exil fiel, kam sofort, ja, Thomas Mann. Das führte dann auch zu den schon erwähnten Verhaltensweisen, dem Selbstmitleid, denen im Exil ging es ja gut. Dem Thomas Mann ging es sehr, sehr gut und dem Leon Feuchtwanger ging es auch sehr gut. Das waren aber, glaube ich, die beiden einzigen Literaten von Rang, denen die von ihrer Schriftstellerei, von ihren Tantiemen, von den weltweiten Übersetzungen leben konnten. Die anderen ernährten sich mühsam, aber sie hatten die Chance, in das öffentliche Gedächtnis einzudringen, damit auch sozusagen ihre Rolle, ihre Bedeutung zu steigern.
In einem Schulbuch habe ich mal gelesen, dass über 3000 Autoren ins Exil gegangen sind. Auch davon haben wir natürlich die wenigsten jetzt in Erinnerung. Eine Frage, weil Sie ja auch auf die Zerstörung der Lebensläufe intensiv eingehen in Ihrer Arbeit. Wir sprechen, wenn wir über die Nazi-Barbarei 1933 bis 1945 sprechen, wir immer vom Zivilisationsbruch. Und damit ist natürlich auch gemeint, dass die Bücherverbrennung stattgefunden hat und so weiter. Inwiefern, würden Sie sagen, trifft dieser Ausdruck oder dieser Begriff auch auf den Umstand zu, dass eben hunderttausende Menschen, über die wir fast keine Kenntnisse mehr haben, so entrechtet wurden und außer Landes getrieben wurden? Inwieweit passt auch dieser Begriff Zivilisationsbruch auf diese Zerstörung von Entrechtung von Individuen?
Naja, der Begriff Zivilisationsbruch von Dan Diener geprägt, spielt eigentlich auf einer höheren Ebene die schlichte Existenz. Etwa Hertha Nathorf, Berliner Ärztin in sehr angenehmen Verhältnissen, lebend, Gattin eines Arztes, klassischer Klinikdirektor, die retten sich nach New York. Und dort treffen sie das Abkommen. Zuerst holt er die Examina nach, dass er wieder als Arzt praktizieren darf. Dann ist sie an der Reihe. Bis dahin ernährt sie die Familie, spielt in Spelunken Klavier, heut ungebärdige kleine Amerikaner im Feriencamp. Also macht alles, was Geld bringt. Jetzt hat er das Examen wieder. Und sie wäre jetzt dran. Aber für Herrn Dr. Nathorf ist es so viel angenehmer und praktischer, wenn seine Frau nicht Ärztin ist, sondern seine Sprechstundenhilfe. Und er hintertreibt das dann. Also sie kann ihre Examina nicht machen, sondern bleibt auf der niedrigeren Stufe der Existenz, seine Sprechstundenhilfe. Sie verbittert zusehends. Die denkt nicht in Begriffen wie Zivilisationsbruch, sondern das ist mein Leid, mein persönliches Leid und mein Mann hat seinen Anteil daran und auch der Sohn hat den Anteil an ihrem persönlichen Leid, weil aus dem wird ein richtiger Amerikaner, der sich für Goethe und Schiller und Bildungswerte und deutsche Sprache überhaupt nicht interessiert. Also die denkt nicht in der Kategorie, da ist die Menschenwürde zerstört worden, da hat sich eine Kulturnation außerhalb der Gemeinschaft der zivilisierten Menschen begeben, sondern sie ist, und da glaube ich vollkommen typisch dafür, mein Leben ist zerbrochen, mein Leid ist unüberwindbar und die philosophische Kategorisierung, es ist ihr egal.
Vor wenigen Tagen ist im Alter von 103 Jahren die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer verstorben in Berlin, die mit 88 Jahren nach jahrzehntelanger Zeit im US-amerikanischen Exil erst nach Deutschland zurückgekehrt war. Wie wichtig sind für Ihre Arbeit als Historiker diese Zeitzeugen gewesen, die jetzt immer weniger werden? Aber welche Bedeutung hatten diese Zeitzeugen für Ihre wissenschaftliche Arbeit in den letzten Jahrzehnten, insbesondere mit dem Fokus auf die sogenannten kleinen Leute?
Ich sage das jetzt ganz deutlich und ungeschützt, hatten keine Bedeutung für mich als Historiker. Denn die persönliche Erfahrung ist nur bedingt eine Quelle. Die Glorifizierung der Zeitzeugen, die ja nun erst nicht sehr viel länger als 30, 40 Jahre dauerte. Das setzt erst um 1980 ein. Vorher wollte niemand etwas von Zeitzeugen wissen und dann sind sie sozusagen zur Ehre der Altäre gekommen, sind ungeheuer wichtig gewesen, um emotional in Schulen den ganz jungen Leuten berichten, zu verdeutlichen, zu berichten, plastisch, haptisch zu machen, was geschehen ist. Viele von ihnen haben sich dann im Laufe der Zeit dann als Lehrer verstanden und haben, was sie gelesen haben, haben dann über Hitlers außenpolitische Motivationen zu sprechen begonnen. Dann wurde es kritisch und eher kontraproduktiv. Für den Historiker über Hitlers Außenpolitik habe ich mich natürlich nicht über Zeitzeugen und über Exilierte verständigt. Für das erste Buch, das Exil der kleinen Leute, waren natürlich die Zeugnisse. Da ging es ja darum, Lebensgeschichten darzustellen. War das sehr wichtig. Da habe ich, wer etwas aufgeschrieben hatte, war willkommen. Es konnte nicht darum gehen, jetzt im Jahre 1975. Der Zeitzeuge ist immer in der Gefahr gewesen, jetzt alles zu erklären. Nach dem Motto, meine lieben jungen Freunde, ich erzähle euch jetzt etwas, da habt ihr gewiss noch nie davon gehört. Es gab einen bösen Mann, der hieß Adolf Hitler. Das ist für den Historiker keine brauchbare Quelle. Aber ohne die Freundschaft mit Zeitzeugen, die ich genießen durfte, wären also wahrscheinlich beide Bücher über das Exil nie entstanden. Man darf nur nicht glauben, man hätte mir etwas erzählt, was unbekannt war, was ich dann im Maßstab 1:1 weitergegeben habe. Das Buch Exil, Geschichte einer Vertreibung, lebt davon, dass ungeheuer viele persönliche Geschichten erzählt werden, aber die sind sozusagen gerahmt und gefiltert und auf das Wesentliche kondensiert und viel mehr ist in meinem Hinterkopf als sozusagen Teil der Partitur, die der Hörer nicht hört, existent, aber nicht abgebildet.
Margot Friedländer wurde von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Stelenfeld des Holocaust-Mahnmal fotografiert, mit einer Zeitung, mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der Hand und natürlich unter dem bekannten Anzeigentitel "Dahinter steckt immer ein kluger Kopf". Dieses Holocaust-Mahnmal wurde vor 20 Jahren genau eröffnet und hat mit über 1000 Stelen eine sehr große Dimension, die natürlich für die unendlichen Ausmaße der Vernichtung der europäischen Juden symbolträchtig dasteht. Das ist ein Teil der deutschen Gedenk- und Erinnerungskultur. Und dann gibt es jetzt schon seit Jahrzehnten auch die Stolpersteine von Gunter Demnig, der schon über 100.000 dieser Stolpersteine verlegt hat und auch mal meinte, dass es wahrscheinlich sinnvoll wäre, 6 Millionen von diesen Stolpersteinen in Europa zu verlegen. Sie machen ja im Grunde auf wissenschaftliche Art den Outreach in Richtung der zahlreichen Opfer der Nazi-Diktatur. Welche Bedeutung haben diese aktuellen Beispiele aus der deutschen Erinnerungskultur, wie jetzt das Holocaust-Mahnmal in seinen Maßen und die Stolpersteine als riesige Gedenktafelinstallation mit über 100.000 Tafeln, die an die Menschen, die in den Häusern gelebt haben, in Berlin und allen deutschen Städten und dort abgeholt wurden, in Vernichtungslager verbracht wurden. Wie bewerten Sie das, dass doch in der deutschen Erinnerungskultur, gerade soweit sie auch von der Gesellschaft mitgetragen wird, wie die Stolpersteine, weil da werden ja auch ganz normale Nachbarn zum Paten der Stolpersteine, putzen sie zum Gedenken und so weiter, insbesondere am Tag der Pogromnacht. Wie bewerten Sie das, dass in Deutschland tatsächlich in den letzten Jahren nicht mehr nur die, sagen wir mal, sehr berühmten Opfer Teil der Diskussion sind, sondern dass tatsächlich, so wie Sie das auch in Ihren Büchern gemacht haben, auch die eigentlich unbekannten Nachbarn plötzlich erinnert und gewürdigt werden?
Bei den Komplexen, die Sie nennen, die Stolpersteine und die Stiftung Denkmal, haben ganz unterschiedliche Bedeutung. Für mich mit den Stolpersteinen habe ich überhaupt nichts zu tun. Sie erfüllen aber, und deshalb bin ich sehr, sehr zufrieden, dass es sie gibt, sie erfüllen eine Forderung, die ich seit Jahrzehnten immer wieder erhoben habe, nämlich holt die Erinnerung in den Alltag. Nicht nur also an den allfälligen Gedenktagen, wo dann die Politikerrede mit sonorer Stimme das nie wieder ertönen lässt und dann geht man bis zum nächsten Gedenktag zur Tagesordnung über und es geschieht nichts. Die Stolpersteine sind sozusagen ein Stück meines Verlangens, die Geschichte im Alltag sichtbar zu machen. Also ich dachte damals an jeder Straßenbahnhaltestelle, irgendeine drei Sätze mit einem lokalen Bezug. Also das ist eine erwünschte didaktische Maßnahme. Das Denkmal für die ermordeten Juden hat mich zunächst mit großer, also die Idee und die Diskussion darüber, die habe ich sehr zurückhaltend aufgenommen und es hat mich mit großer Sorge erfüllt und hat mich angeregt zu einem großen wissenschaftlichen Projekt. Ich fürchtete, dass mit dem Denkmal für die ermordeten Juden in monumentaler Form jetzt sozusagen ein für alle Mal die Sache erledigt ist, dass es in der Mitte Berlins eine Kranzabwurfstelle gibt und dass das zulasten der authentischen Gedenkstätten am authentischen historischen Ort draußen im Lande geht. Und ich war mir da auch mit Politikern einig. Wir sprachen am Rande, etwa mit Frau Süßmuth oder Cornelia Schmalz-Jakobsen. Wir trafen uns in Bonn im Parlament. Das war der letzte Beschluss, dieses Denkmal zu errichten oder in Bundesobhut zu errichten, der in Bonn gefasst wurde. Und wir waren etwas skeptisch, ob das also nicht gewissermaßen dann in Berlin wird es ritualisiert, draußen im Lande vergessen. Das ist nicht eingetroffen. Mir ist aber auf dem Heimweg von dieser Anhörung im Bundestag dann eingefallen, dann muss man doch wenigstens die Konzentrationslager, die Schreckensorte, so weit erforschen, dass sie in den Bibliotheken präsent sind. Das Ergebnis sind die 8 oder 9 Bände Der Ort des Terrors, also eine exakte Beschreibung von jedem der ungefähr 1000 Konzentrationslager, die es in Deutschland gab. Mein Verhältnis zur Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden hat sich auch auf eine andere Weise dann von allem Anfang an gewandelt. Ich wurde nämlich und bin es immer noch Sprecher des wissenschaftlichen Beirates und damit an mancherlei Entscheidungen mit beteiligt. Und das gehört zu den Verpflichtungen, die ich auch in hohem Alter immer noch sehr gerne wahrnehme, weil das lebendiges Gedenken ist und weil auch entgegen dem Titel Denkmal für die ermordeten Juden Europas aller Opfer unter dem Dach dieser Stiftung gedacht wird und als nächster Stein des Erinnerns wird dann das Denkmal für die verfolgten Zeugen Jehovas im Tiergarten stehen. Und eine Wanderausstellung hat soeben ihre Wanderung begonnen, die an das Schicksal der sogenannten Asozialen und der Kriminellen, der sogenannten angeblichen Berufsverbrecher erinnert, denen Unrecht dadurch geschah, dass sie nach Verbüßung ihrer justiziellen Strafe im Konzentrationslager geschunden wurden.
Wir hatten im Podcast tatsächlich auch vor einigen Wochen mit dem Stiftungsdirektor Herrn Neumerker genau über diese Themen gesprochen. Vielen Dank, dass Sie auch mal darauf hinweisen. Das war auch eine sehr beeindruckende Ausstellung. Wie würden Sie denn, Sie haben jetzt von einem weiteren Stein sozusagen gesprochen für die Zeugen Jehovas, würden Sie sagen, dass wir so etwas in Stein gehauene Erinnerung, könnte man das ja vielleicht nennen, auch für die 500.000 Menschen, die aus Deutschland ins Exil vertrieben wurden, brauchen wir auch so eine Erinnerung oder gibt es in Ihrer Vorstellung Dinge, die vielleicht auch tatsächlich deutlich machen, dass es hier um Hunderttausende Individuen geht, die vergessen wurden, die aber durch die brutale Politik der nationalsozialistischen Diktatur ins Ausland getrieben und ihre Existenzen zerstört wurden?
Ich halte das Zeitalter der Denkmale für beendet. In Stein zu hauen oder zu wippen oder was auch immer. Ich glaube, Denkmale sind im Grunde von der Zeit her überholt. Man geht vorbei, nickt mit dem Kopf. Es kommt auf Aufklärung, auf Information an. Das wird ja in der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas geleistet, im Ort der Information. Das wird auch im Sinti- und Roma-Denkmal geleistet. Also ich glaube, es kommt nicht auf den Stein, die Stele an, in welcher ästhetischen Weise das auch immer gestaltet wird, sondern dass das Wissen verbreitet wird. Da muss man sich dann auch neue Ideen überlegen. Als ich einmal bei einer Sitzung bei einem früheren Bundespräsidenten anregte, einer bestimmten Kategorie von Opfern und ihren Helfern zu gedenken, zum Beispiel durch ein jährliches Konzert in der Philharmonie. Und ich sagte, wir haben doch das beste Sinfonieorchester der Welt in dieser Stadt. Warum nicht einmal im Jahr ein Gedächtniskonzert, wo zu Beginn dann 10 Minuten lang der Anlass geschildert wird. Und dann erfahren auch diejenigen, die wegen Tschaikowski oder Beethoven gekommen sind, erfahren etwas. Und was bekam ich zur Antwort? Naja, ob die Berliner Philharmoniker das beste Orchester sind oder nicht doch die Wiener, das müsse man ja erst noch untersuchen. Von irgendeinem Ministerialfuzzi gesprochen. Ja, damit war die Sache dann auch schon erledigt. Aber mit solchen und ähnlichen Methoden, glaube ich, muss man Informationen, muss man Wissen, muss man Aufklärung in künftiger Zeit unter die Leute bringen, das in Stein gehauene oder Bronze gegossene genügt alleine nicht.
Also ich finde Ihre Idee sehr, sehr sympathisch. Wie man so schön sagt, da ist wirklich Musik drin. Und vielleicht wird das ja nochmal realisiert. Es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Ich habe noch eine Frage, weil Sie ja als Wissenschaftler die letzten Jahrzehnte auch der Exilforschung intensiv angetrieben haben, begleitet haben, mitgeforscht haben. Wie würden Sie selber aus Ihrer langjährigen Erfahrung die Entwicklung in der Exilforschung beschreiben? Vor allen Dingen, welche Herausforderungen hat die Exilforschung heute, 80 Jahre nach dem Ende der Nazi-Diktatur und 3 Generationen später, von denen viele junge Menschen gar nicht mehr wirklich historisch so gebildet sind, dass sie sich vielleicht mit den Detailfragen, wenn man so sagen möchte, so intensiv befassen. Wo sehen Sie die Herausforderung für Ihre Mitforschenden am Thema Exil?
Ich sehe die größte Herausforderung für die Exilforschung, dass sie nicht erstarrt im antiquarischen Blick auf Dichter und Schriftsteller und Musiker, die in der Hitlerzeit vertrieben worden sind. Ich sehe die Notwendigkeit, die Herausforderung, dass man das Wissen, die Erfahrung und die Verpflichtung, die aus diesem Wissen und dieser Erfahrung in der Praxis nahe vermittelt und umsetzt, dass man also den iranischen Dichter und die afghanische Sängerin, Menschen, die heute zu uns als Emigranten, als Exilierte, als Flüchtlinge kommen, dass man mit denen so umgeht, wie wir es gerne gehabt hätten, dass man mit den Flüchtlingen aus Hitlerdeutschland umgegangen ist. Das ist, glaube ich, schwierig. Das gab auch in der Gesellschaft für Exilforschung, als ich da die Sache aktualisiert habe und Referenten in die jährliche wissenschaftliche Tagung eingeladen habe. Das wurde also von den einen doch als, das gehört nicht zu uns. Das ist Migrationsforschung, das geht uns nichts an. Von anderen mit frenetischem Jubel begrüßt. Es gab den Beschluss, es wird jetzt in jeder Jahressitzung wird es eine Sektion der Aktualität geben. Das ist dann relativ bald wieder Vergangenheit geworden. Und man hat also lieber danach gesucht, ob es nicht vielleicht doch irgendwo noch eine drittklassige Dichterin gibt, die Knittelverse ersonnen hat und die dann als Forschungsergebnis präsentiert werden kann. Ganz so schlimm ist es wahrscheinlich in der Praxis der heutigen organisierten Exilforschung nicht, aber die lebendige Auseinandersetzung mit dem, was auf unseren Straßen Alltag ist, da müsste noch sehr viel mehr getan werden, damit Exilforschung nicht ein Orchideenfach ist für Leute, die nur an Vergangenem interessiert sind.
Vielen Dank. Ein Beispiel dafür, dass vielleicht einige Initiativen, wie zum Beispiel das Hilde-Domin-Programm vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, aber auch die Philipp-Schwarz-Initiative oder von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung Initiativen für Wissenschaftler aus Afghanistan, aus Iran, aus Syrien und vielen anderen Ländern, Belarus, Sudan, dass die Akademiker, die in ihrer Heimat nicht mehr weiter studieren können, weil sie dort verfolgt werden, gefährdet sind, dass sie in Deutschland Aufnahme finden. Das ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung. Lieber Herr Benz, ich danke Ihnen sehr, dass Sie mit uns im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung über das sehr spannende und wichtige Thema Exilvertreibung 1933 bis 1945 gesprochen haben. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch alles Gute. Wir haben die nächste Live-Podcast-Veranstaltung am 30. Juni 2025 um 18 Uhr in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Alle Informationen hierzu finden Sie online unter www.kass.de/livepodcast2025 und auch den Link auf die Anmeldung. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.